Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Montagabend ist es. Tennis never stops. Es wird in Almaty gespielt, in Stockholm, in Brüssel, die Frauen in Ningbo und Tokio, wo wir, der Tennisprophet Andreas Thierry und ich, wollen sprechen über Shanghai bei den Männern, über Wuhan bei den Frauen und was weiß ich noch über was. Andi, servus.
Servus, lieber Freund. Jens Huber ist es, bitte. Das möchte ich erwähnt wissen, weil ohne dich wäre das alles gar nicht möglich.
Das ist so korrekt wie selten etwas, was du gesagt hast. Gut, ja, womit fangen wir an? Ich meine, die Geschichte, ich habe jetzt schon zu viel drüber gelesen, auch mir selber zu viele Gedanken drüber gemacht, zu viel Tennis geschaut, zu oft gehört, die beiden Cousins, aber es hilft ja nichts. Die Geschichte ist natürlich überragend, die sich da in Shanghai zugetragen hat. Was wirst du deinen Enkeln davon erzählen, Andi, und warum?
Naja, ich habe noch keine. Ich weiß nicht, ob sich das noch ausgeht. Ja? Und ob ich es hoffen soll, weiß ich auch nicht. Das ist ja so schön genug. Aber ich erzähle es all jenen, die, wie ich doch glaube, in der Überzahl sind und vielleicht nicht so belesen wie wir, um das zu vereinfachen. Also es ist da was ganz Sensationelles passiert. Vielleicht erzählst du das dann vom Ranking her und so. Wir kommen eh noch darauf zu sprechen. Aber dass zwei Cousins, noch dazu drei Cousins, also wenn ich jetzt gleich eins meiner berühmten Wortspiele anbringe, dann drehen alle Leute ab, aber ich riskiere es trotzdem. Ich habe mir überlegt, wenn das drei sind, müsste man eigentlich Kuh-Säue sagen. Und wenn man sich das Bild vorstellt, Kühe und Säue. Also was sagst du zu dem? Lieber nix, gell, wahrscheinlich.
So ist es.
Also gut. drei Cousins, der dritte ist nämlich der Halbbruder vom Herrn. Jetzt kommen wir zur Aussprache, lieber Jens. Ich habe mal angehört, die Originalfranzosen. Da war vom Herrn Valentin Vacherot die Rede. Das ist mir noch nachvollziehbar. Während natürlich nicht Reuter-Nesch, sondern Rinder und dann Knesch. Also wie wollen wir es aussprechen, damit die geneigten Hörer wissen, wen wir meinen?
Na, sprich's bitte Rinderknesch aus. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Damit kann ich bestens leben.
Gut, gut. Ja, also jetzt wollte ich mal erklären, allein das ist ja schon eine Sensation. Und wenn man jetzt sieht, wie diese beiden, ein Wort noch zum Herrn Rinderknecht. Das ist ja so, dass der vor 2 oder 3 Jahren, das weiß ich so genau nicht mehr, als in Salzburg der Dominic Thiem bei dem Challenger aufgetreten ist, vielleicht erinnert man sich noch daran, dort verloren hat gegen das zweite Mal, dass der Dominic Thiem dort gespielt hat und dort verloren hat gegen den Lukas Neumeier um den Einzug ins Viertelfinale. Und da habe ich mir gedacht, na ja, der hat alle Schläge. Ein bisschen so ein Typ wie der Isner fast, also Mörderaufschlag, bewegt sich grottenschlecht, was jetzt um Ecke als er besser geworden ist. Vor allem auch auf Hartplatz die Wendigkeit betreffend und so. Und dass der eben auch, da sieht man, was der Kopf alles ausmacht, natürlich noch nah. Wenn es rennt, dann rennt es richtig. Und der sich erst entwickelt hat nach langem Straucheln und nach langen Jahren. Und natürlich noch ärger war, obwohl der 4 Jahre jünger ist, der Herr Cousin, der Valentin, ich sage nur Valentin, der ja dann gewonnen hat gegen ihn. Dass der natürlich aus dem völligen Nirvana kommt, das ist mir noch immer nicht nachvollziehbar. 204 und mit Maßen überhaupt nur in die Quali reingekommen.
Das erstens, und dann hätte er in der Quali sowohl in der ersten Runde gegen Nishesh Basavaredi und auch in der zweiten Runde gegen Liam Draxel ohne weiteres verlieren können. Beide Matches über 3 Sätze gegangen. Er hätte natürlich auch dann im weiteren Verlauf des Turniers verlieren können. Man hat natürlich schon ein bisschen aufmerksam werden können, und ich habe es auch wieder vergessen, aber der hat im Frühjahr bei sich zu Hause in Monaco in der ersten Runde von eben des Tausenders in Monte Carlo sehr deutlich gegen Jan-Lennard Struff gewonnen. Und der Struff ist ja auch kein Nasenbohrer. Aber danach hat man halt wenig gehört. Und der war, weil du schon angesprochen hast, der war vor diesem Turnier die Nummer 204 der Welt. Und er war nach diesem Turnier oder ist nach diesem Turnier die Nummer 40. 164 Plätze also verbessert. Jetzt hat der Paul Heuser, der mit dem Kohli gemeinsam für Sky in Deutschland kommentiert hat, dass das möglicherweise der größte Sprung in der Geschichte der ATP-Weltrangliste war. Und das könnte sein. Ich glaube aber, dass der Sprung damals, den Goran Ivanisevic gemacht hat, als er ja mit einer Wildcard in Wimbledon gespielt hat, 2001, und das Turnier dann gewonnen hat. Ich glaube, der Sprung vom Goran war noch ein bisschen größer. But nevertheless ist natürlich ein Wahnsinn alles.
Na, also wenn es darum geht, das in einem Turnier erreicht zu haben, dann kann ich sagen, der Goran war sicher beste 200 noch. Also kann die Differenz kann nicht so groß gewesen sein, glaube ich. Aber ist egal, das ist ja auch schon lang her. Wenn man jetzt schaut, was möchte man dazu sagen? Wenn man schaut, wen er geschlagen hat, der Valentin, ja, und immer mit dem Gefühl, ich habe sehr genau zugeschaut, zum Teil in der Nähe deiner ursprünglichen Heimat in Graz, weil ich dort eben zu tun hatte und hin und her. Und wir haben dort, das ist ein fantastischer Club, da läuft den ganzen Tag Tennis auf Großleinwand und alle diskutieren. Unter anderem auch der Peter Pokorny, ein ganz lieber Freund von mir, das ist der Pionier, eigentlich kann man sagen, der Profi, Pionier des Profi-Tennis in Österreich, wobei damals noch nicht viel zu verdienen war, aber also Jens, da können wir zwar unsere ganzen Erfolge addieren, werden wir das nicht erreichen. Der ist
Ja, ist er. Bei
85
den
geworden.
Senioren ist er, glaube ich, oder? Bei den Senioren war
Ja,
er doch
ich wollte jetzt gerade,
48-maliger Weltmeister.
na, 43 Mal hat er gesagt.
Achso, okay,
Aber
gut.
du bist knapp dran, also mit unseren 5 Titeln geht es ja sehr aus. Aber der Mann ist 85 Jahre alt und kein bisschen müde. Oder soll man sagen, weise? Ich weiß es nicht. Aber das ist für mich eine Legende deswegen, weil das ist dieses Lifetime-Tennis und zwar mit dem Competitive-Charakter. Wenn es körperlich geht, muss ich sagen, fantastisch. Aber das nur nebenbei. Also wir haben dort alle diskutiert und der Peter hat gesagt, eins muss ich euch schon sagen. Nona, man sagt das so dahin. Aber dieser Underdog-Faktor ist natürlich ganz klar, weil der hat überhaupt keine Angst vor irgendwas und der spielt nur aus reiner Freude und schaut, wie weit es geht. Jetzt ist das auch leicht gesagt, aber das ist ja faktisch ein Paradoxon, weil der braucht sich nichts beweisen, der spielt halt einfach drauf los und plötzlich kann er spielen, was in ihm steckt, das er noch nie erlebt hat. Das haben wir auch schon oft angeschnitten, ist ein psychologisches Phänomen, dass du auf einmal spürst in einem Level, den du dir nicht erträumt hast. Und wenn das nicht abreißt, ist es natürlich sensationell. Und dann ist noch eines, was auch sehr, sehr interessant ist bei dieser Geschichte, die meisten, sogar ein Novak Djokovic, braucht ja einen Menschen oder der Muster, den Leitgeb, der also psychologisch mehr als nur ein Anker, das ist fast wie eine Beziehung. Du weißt, auf den kann ich mich 100.000%ig verlassen. Und wir haben es gelesen bei der Freundin vom Wachow. Der hat selber schon so gezweifelt, dass er gedacht hat, das wird nie mehr was. Und sie hat immer mehr an ihn geglaubt als er selber. Und das macht natürlich dann auch Berge aus. Und dafür hat er sich auch dann bedankt in der Rede am Schluss. Aber ich muss sagen, ich war also völlig perplex, was der von Match zu Match noch in den entscheidenden Phasen zugelegt hat, so wie dann auch im Finale. In Wahrheit kann man sagen, der Rune muss ihm eigentlich schlagen.
Richtig,
Ja.
richtig. Hätte ich gerade gesagt,
Wer
ja. Ja.
Ja, wer noch? Ich habe es jetzt nicht so genau, ich habe es mir zwar darauf vorbereitet, aber jetzt finde ich es nicht,
Naja,
gerade
gut, er
nicht.
hat zum Beispiel in der zweiten Runde gegen ein Bublik gewonnen, das wäre ja ein
Mhm.
Turnier gewesen, zum Beispiel, wo man sagt, der Bublik, da könnte er was reißen, das ist auch nichts geworden. Ja, also gerade die Rune-Partie, die hat mich absolut verstört, weil der Rune, der hat es ja weggeschenkt, ja, in Wahrheit. Das muss man wirklich
Ja.
sagen. Und das ist halt für, gut, uns kann es wurscht sein, ja. Den Macher hat er, glaube ich, noch geschlagen, wenn ich es richtig gesehen habe, was der ja
Ja,
auch
der hat dann
eigentlich ein guter Spieler
aufgegeben.
ist. Ja.
Ja.
Und ja, dann natürlich auch
Ja,
der
und entschuldige,
Kriegsbohr, der
last
davor
but not,
den,
ja,
ja,
genau,
bitte.
der Kriegsball, das war auch so eine Zitterpartie. Da habe ich nur den Beginn gesehen, das war mir dann zu langwierig. Und da war mir eigentlich, das ist ja jetzt gemein, wenn ich sage, weil ein unbeschriebenes Blatt, wo ich mir denke, der muss jetzt einmal ausscheiden, nämlich der spätere Sieger und der Herr Kriegsbohr, dem ich nicht unbedingt am allerliebsten zuschaue, der aber sehr viel kann. Und dann, last but not least, Jens, muss man sagen, Djokovic, wobei ich da ein bisschen bei dir bin, mit diesem Mofis-Faktor. Also der kann schon auch sehr schauspielerisch seine Leiden, die er hat, noch zur Schau stellt. Ich bin daraus nicht schlau geworden. Auf jeden Fall finde ich die Reaktion vom Nole dann wieder richtig, richtig groß, dass er sagt, das hochverdient, also wirklich erhobenen Hauptes dem grad zu gratulieren. Und dann muss ich sagen, das Finale muss man, glaube ich, eh noch extra besprechen, dann aus psychologischer Sicht.
Ja, also erstens, was die beiden dann am Netz geredet haben. Ja, also der Vacherot sagt, es ist also sinngemäß, nicht wörtlich, aber sinngemäß, was für eine Ehre, dass er noch einmal oder dass er erstmals gegen den Djokovic überhaupt spielen hat können. Dann jubelt er auch überhaupt nicht, als er das Spiel gewinnt gegen Djokovic, sondern ist eigentlich nur ergriffen von der Situation und dass er sich von dieser, also natürlich wird er irgendwas gehabt haben, der Djokovic. Aber es sind schon andere Leute in der Runde davor, Sisu Bergs, der hat dann einfach so viele Fehler gemacht, dass der Djokovic sich
Ja.
ja doch dann wieder durchlaviert hat. Und der Vacherot hat eben keine Fehler gemacht, hat im allerletzten Spiel noch einen Breakball abgewehrt und hat dann einfach super durchgezogen. Und wie du sagst, also das war dann wieder gut vom Djokovic. Ja? Let's not talk about him. Ah, me, let's talk about him. Because he deserved it, was auch in der Pressekonferenz dann gesagt hat. Und am Netz auch, you deserve it. Ja, das ist dann schon echt, echt gut. Ja, aber mir geht dieses, der sterbende Schwan, es ist manchmal sehr, sehr schwierig zu ertragen, finde ich, vom
Das habe ich
Djokovic.
diesmal auch so empfunden. Also ich weiß nicht warum, nur sein Gefühl heraus. Und zwar, wenn schon, dann immer so, dass das vielleicht auch ein bisschen, wir erinnern uns viele in unserer Generation an den John McEnroe, der ja das vorsätzlich gemacht hat. Und zwar nicht nur so sich selber leid getan, das nicht, aber absichtlich längere Pausen erzwungen hat. Ja? Durch das Gejeier, durch das Behandeln und so weiter. Damit beim anderen eben dieser Fluss abreißt, und das ist meistens so passiert. Und das habe ich mir gedacht, ja, wenn der Joker, okay, es kann ein bisschen manipulativ sein, ein bisschen darauf ausgerichtet, aber dann hat mir gefehlt dieses Aufbäumen und so. Und er war ja dann auch fehleranfälliger, bei aller Klasse. Das war schon, aber dem muss man zugute halten, dass er da keine Nerven gezeigt hat, glaube ich, und das dann doch rübergebracht hat. Zum
Ja,
Schluss.
gut, und man muss schon sehen, die Situation für einen Djokovic, so leicht wie da in Shanghai, wird er nie mehr Tausender gewinnen können. Er hat ja keinen Gegner gehabt bis zum Halbfinale, wo er dann rausgeflogen ist gegen Vacherot, der Top 40 oder besser war. Und
Ja.
so ist er in das Halbfinale von einem Tausender gekommen. Also ja, puh, wie gesagt, so viel, jetzt hat er 100 Turniere gewonnen. Es ist eh wurscht, ja. Niemand wird ihn jemals mehr einholen, was die Grand Slam-Turniere angeht. Ob er jetzt Jimmy Connors noch einholt mit 109, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil er nicht genug spielt, nicht genug Turniere spielt. Vielleicht den Federer wird er noch einholen mit 103. Aber ein Tausender in Shanghai, wo ihn die Leute richtig, richtig gerne mögen, das wird ihn schon ein bisschen gewurmt haben, glaube ich. Weil es ist auf dem Tablett gelegen und ich glaube, er hätte das Finale nicht gerne gegen Medvedev gespielt, weil wenn der Medvedev, der kann ihn schon quälen mit seinem Spiel. Gegen Rinderknecht wieder, ja, das wäre eine andere Geschichte gewesen, aber das kann er natürlich nicht wissen. Er hat da nicht absichtlich verloren, aber ich sage nur, ich glaube, der hat da eine riesige Chance liegen gelassen, vielleicht die letzte, wenn es um einen Tausender-Titel geht.
Ja, das stimmt. Da bin ich auch deiner Ansicht. Und es ist halt jetzt aber wirklich so, dass man, egal, vielleicht sind das, was ich nicht glaube, jetzt zwar kommende Top-10-Spieler, nur
Nein.
das wird so nicht sein. Na eben, das wird so nicht sein. Also der Herr Vacherot hat jetzt einmal dann Gelegenheit, ohne Druck zu zeigen, wie beständig er sein kann. Und wenn dieser Euphoriefaktor reißt, du weißt, was ich meine, das ist wie, du bist jung verliebt, irgendwann einmal ist es meistens diese große Verliebtheit, einmal nach 2, 3 Monaten schwellt ein bisschen ab, und es ist ja hier nichts anderes als, okay, und dann könnte schon passieren im Kopf, naja, jetzt bin ich da dabei, aber jetzt muss ich ja immer, jetzt muss ich dort wirklich liefern, damit ich dabei bleibe. Also, weißt du, was ich meine? Auf allergrößter Bühne ist ja das dem Team auch passiert, auf allergrößter. Nämlich immer gegen diesen eigenen Grand Slam-Titel zu spielen in seinem eigenen Hinterkopf. Und alle anderen haben das mitbekommen, und daher war er dann auch so unsicher in der weiteren Folge, auch mit Turnieren, die er hätte gewinnen können, wenn nicht müssen, noch danach. Und ich würde es nicht, es kann passieren, es muss nicht passieren. Aber vielleicht geben wir jetzt ein paar Worte zu dem zu dem Arthur, ja, der nicht unerwähnt bleiben soll. Die beiden waren übrigens auch an derselben University, glaube ich, in USA von der Ausbildung her, ist auch interessant. Und wenn man es anschaut, du hast schon gesagt, ein Schlüsselmann, und da finde ich, dein Tipp war sehr, sehr gut, weil der Medvedev um ein Haar das auch gewinnen hätte können. Warum er das verloren hat, hinher, weiß ich nicht. Man muss auch den Zverev absprechen, jetzt nicht wieder hinhauen. Immerhin hat er gegen den späteren Finalisten verloren. Lehetschka ist auch nichts eingefallen, ja? Geschweige denn Aljasim, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist
Das war
schon.
ganz, ganz klar. Das war auch, entschuldige, dass ich das sage, aber für den
Ja.
Felix geht es ja darum, sich für Turin zu qualifizieren.
Ja.
Und der kriegt dann 4 und 3, glaube ich, hat er kriegt, oder 3 und 4. Das ist schon enttäuschend gewesen. Ja, und
Ja.
der hätte dort billig Punkte machen können, weil schlägt den Musetti, der sein direkter Konkurrent ist, und lad dann so auf gegen den Arthur, der gut gespielt hat. Und gegen Medvedev, nur wenn ich das sagen darf, also da sagt er dann, er war schon so fertig nach dem ersten Satz, dass es für ihn nur noch darum gegangen ist, was er sich gedacht hat, okay, also er will jetzt den Medvedev wenigstens ein bisschen müde machen fürs Match gegen seinen Cousin. Und dann lad er Medvedev dann halt auch wieder zur Arbeit. Da übersteht Medvedev diese Tieren-Partie, gegen den er nicht spielen mag und auch nicht gescheit kann. Und dann verliert er gegen Rinderknecht und flippt am Ende wieder aus. Völlig unverständlich, weil zum 100. Mal, das ist so ein intelligenter Mensch, und führt sich dann auf wie ein Volltrottel. Es ist mir absolut unbegreiflich.
Ja, siehst du, das ist auch ein Aspekt, den ich immer, will nicht sagen mahnend, aber doch gerade den jungen Heizspornern ein bisschen näher bringen, ins Gedächtnis rufen möchte. Die haben alle den Björn Borg nicht mehr gesehen, auch den Stenmarck nicht. Beim Skifahren, da kann man dann, ist mir zu fad und so weiter, aber wenn man sich den Vacheron anschaut, das ganze Turnier hindurch, selbst im Finale, also den ersten Satz verloren hat, kein Hadern, nix, ja, vielleicht ganz ein bisschen die Miene verzogen, aber es hat seine Performance und seine Zuversicht überhaupt in keiner Weise beeinflusst, geschweige denn, dass er sich, wie du selber völlig richtig bemerkt hast, womöglich dadurch rausbringt und dann die paar Prozent, die er jetzt besser ist, damit wegnimmt und dem Gegner schenkt. Das ist ja auch was, wo sich, glaube ich, nicht einmal die Herren Stars angesichts ihrer Jugend, auch ein Rune gehört immer noch dazu, leider, da dessen bewusst sind.
Absolut. Ja, Arthur, was mir natürlich auch getaugt hat, war dann, dass die beiden im Finale haben sich miteinander eingespielt. Auch an
Ja.
diesem Sonntagvormittag in Shanghai sieht man auch nicht so oft. Dann die Siegerehrung. Ich meine, wer da nicht selbst mitgeweint hat, hat kein Herz, weil die beiden so geweint haben. Jetzt ist es natürlich scheiße für einen Arthur, muss man schon sagen, der halt jetzt dieses Tausender nicht gewonnen hat, und wer weiß, ob jemals in diese Chance wiederkommen wird. Ich bezweifle es ehrlicherweise. Nur er hatte das Glück, dass er Franzose ist. Er kann ja darauf hoffen, dass er jetzt eine Wildcard kriegt, dann für Paris Indoors. Muss man ihm fast geben, als jetzt französische Nummer 1. Aber dem Vacherot bringt es für dieses Jahr ja nichts mehr, weil für alle Turniere ist die Nennfrist schon längst vorbei. Und da ist er bei Weitem nicht im Hauptfeld gewesen. Also wenn jetzt nicht irgendjemand sagt, in Basel brechen ja die ganzen Schweizer weg. Alle Schweizer sind verletzt. Ja, Rieder ist verletzt, Stricker ist verletzt, Jerome Kim ist verletzt. Vielleicht kriegt Valentin Vacherot eine der frei gewordenen Wildcards, weil ansonsten ist er in keinem dieser Felder drinnen. Und ansonsten kann er
Ja.
jetzt warten bis zum nächsten Jahr, bis zu
Ja.
den ersten Turnieren, Auckland oder was immer er spielen möchte, Australian Open, dass wir ihn wieder sehen erst. Oder sonst geht er Quali spielen, kann ja auch sein.
Ja, das würde ich auch gar nicht dumm finden, ehrlich gesagt. Warum nicht? Weil ja nie mit in den kühnsten Träumen zu rechnen war mit einem Ranking nach diesem Turnier, das er jetzt hat. Und da würde ich jetzt schon nochmal vielleicht auch, um das psychologisch einzuordnen, hoffentlich hat er wen, der das alles relativiert, weil das in die verschiedensten Richtungen gehen kann. Wenn dir das gelingt und du ziehst das durch, was bewundernswert ist, aber sofort einmal davon Abstand zu nehmen, das muss jetzt automatisch so weitergehen. Weil noch ein Aspekt ist, den habe ich ganz vergessen, also ich nehme nicht an, dass einer von diesen Herren vielleicht manchmal trainiert hat, aber das wäre schon ein Wunder. Also ich glaube nicht, dass der Djokovic gewusst hat, wie der spielt, ja, bevor er gegen ihn gespielt hat. Und das ist ja auch ein Faktor, dass du spielst gegen einen und der spielt völlig befreit auf. Aber das, wenn sich der jetzt zurücklehnen würde und einmal einordnet, weiß nicht, wie es ihm körperlich geht, Ich würde es gar nicht so dumm finden, weil wozu soll der weiterspielen? Masters geht sich beim besten Willen nicht mehr aus, weil Paris wieder nicht noch einmal gewinnen, wann er dort überhaupt eine Wildcard kriegt, bekäme, wie du richtig sagst. Und eines ist ja auch noch, wo ich mich gewundert habe, aber das habe ich nirgends gelesen beim Recherchieren. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, geboren in Roquebrune, also eindeutig in Frankreich, spielt aber für Monaco. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht wollte der Davis Cup spielen oder irgendwas in einem Land, wo er das in Frankreich nicht für möglich gehalten hat, das weiß ich eben nicht. Aber ja, also sensationell das alles, ne?
Also ich habe es natürlich lieber, wenn ich ein Finale Sinner gegen Alcaraz sehe. Haben wir heuer aber oft genug gesehen. Und einmal pro Jahr so ein richtiger Ausrutscher. Das muss man natürlich sagen. Jakub Mencic gewinnt in Miami gegen Djokovic. Damit war auch nicht zu rechnen. Aber danach ist ja doch sehr, sehr vieles nach Papierform gegangen. Mit Alcaraz, Monte Carlo, Rom. Wer hat Madrid gewonnen? Okay, Ruud hat Madrid gewonnen. Montreal, Ben Shelton, kann man, Toronto, Ben Shelton. Das kann man auch nachvollziehen. Cincinnati, Alcaraz wieder. Und jetzt in Bercy, nicht mehr in Bercy, sondern Paris Indoors, kann es wieder jeder sein. Das kann auch der Zverev sein. Da gebe ich dir recht. Da muss man jetzt nicht draufhauen auf den Zverev, auch wenn er selber immer gern auf sich draufhaut. Aber der Rinderknecht hat jetzt, der hat Selbstvertrauen. Jetzt hat er zweimal hintereinander gegen Zverev gewonnen. Noch einmal möchte er ihn nicht treffen, der Sascha, den Arthur.
Ich wollte
Ja.
dich noch fragen, Jens, gehen wir geistig auf den Samstag zurück? Also es spielt Rinderknecht gegen Wachereau. Auf wen hättest du ehrlicherweise getippt?
Ja,
Oder hast du?
ich dachte, dass der Arthur das gewinnen wird.
Und
Weiß nicht
glaubst
warum.
du, auch hier ist ja erlaubt, also wir haben es beide sehr genau beobachtet, hier ist ja erlaubt und nicht fern. Hat das hergegeben? Oder nicht?
Glaube ich nicht. Also du meinst, dass
Also
es, nein, also er hat es
unbewusst.
nicht absichtlich hergegeben. Du meinst,
Nein, aber unbewusst. Also, ja, also ich will es noch nicht selber beantworten, ich frage dich. Ja? Weil
naja,
Satz vor
es war ja
ist
sehr
3-3
ausgeglichen.
tadellos
Ja,
im zweiten.
genau. Genau, bis zum 3-3 im zweiten Satz war es ja ausgeglichen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat sich der Wachereau danach nichts mehr, noch weniger geschießen. Manchmal sind es ja ein, zwei Bälle. Das ist ja der Medvedev ist für mich das Paradebeispiel, dass den zwei Bälle, die nicht in seine Richtung gehen, komplett, aber komplett aus dem Gleis schmeißen. Und vielleicht war das dann, mir jetzt nicht mehr erinnerlich, welche Bälle es gewesen sein könnten. Und wenn wir uns den dritten Satz dann anschauen, wo der Arthur ewig lang sich eine Pause genommen hat, dann gibt er gleich seinen Aufschlag ab. Und dann hat Wachereau zwei oder drei Breakbälle zum 3-0. Also der dritte hätte noch deutlicher ausgehen können. Da war er dann, ja, da war dann so in der Zone drin, so blöd das klingt, finde ich, dass ich da auch kein Comeback mehr vom Arthur gesehen habe, auch wenn es im allerletzten Spiel noch einmal ein bisschen enger geworden ist. Aber ich glaube, also hergegeben im Sinne von freiwillig sicher nicht, aber
Nein,
ja.
das habe ich auch nicht gemeint. Ja, ich hab gemeint, so wie beim Rune, der spielt dann vielleicht ein bisschen zu durchsichtig, ein bisschen zu und ist aber, der war ja lang noch immer auf Augenhöhe und im dritten völlig nicht mehr. Deswegen
Ja,
dieser Aspekt, das ist
der
das, was
Rune,
mich ja,
schau, der
sagt.
Rune ist ein Trottel. Der Rune ist ein Trottel, weil er genau das gemacht hat, was ich immer sage, was man nicht machen soll. Der gewinnt den ersten Satz sicher und dann geht er raus, nimmt sich also zieht sich um nach dem ersten Satz, den er, glaube ich, 6-2 gewonnen hat. Und das darf man nicht machen. Du musst da, wenn du dieses Momentum hast, also ich bin mir, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Runde da rausgegangen ist. Und das ist der dümmste taktische Fehler, den man machen kann. Erstens, der Satz hat 40 Minuten gedauert, wenn überhaupt. Dann spiele ich doch weiter, weil der andere, dem gebe ich doch jetzt nicht 10 Minuten Zeit zu grübeln. Ich selber wäre kalt. Natürlich verliert er dann sofort seinen Aufschlag im zweiten Satz, der Rune. Genauso wie es dem Rinderknecht dann gegangen ist, der natürlich richtigerweise, das muss man sagen, der ist richtigerweise rausgegangen, nachdem er den zweiten Satz verloren hat. Aber der Rune ist mir, also mittlerweile regt er mich schon auf, weil der so gut spielen könnte, wie stabil der auf der Rückhand ist, ist so unglaublich, aber dann, ja, das ist mir, dann spielt er halt einfach auch dumm zwischendurch. Und das ist bedauerlich für das viele Talent, das er hat.
Ja, wenn ich dazu noch was sagen darf, also ich bin da bei dir, wenn ich mich, es hat auf mich der Rinderneschi die ganze Zeit nicht so souverän gewirkt, wie es das Ergebnis ausgesagt hat bis dahin. Ich finde, da war Schrot sich dann sehr gesteigert. Oder man kann sagen, der hat schlecht begonnen. Und es waren dann ein, zwei Situationen, wo natürlich sich das auf einmal dreht, blitzschnell, aber dass dann nichts mehr kam. Und ich hatte auch den Eindruck, was erstaunlich ist, weil ja der Herr Arthur nur unter Anführungszeichen das siebte Spiel hatte, während schon das neunte war. Und ich glaube, vier darüber, über drei Sätze mindestens beim Herrn Wachau, ja. Und das ist dann schon erstaunlich, dass der auch frischer auf mich gewirkt hat. Und wie gesagt, das kann auch diese Trance sein. Da gebe ich dir recht, in die er dann gefunden hat, dass der halt Bälle gespielt hat, auch mit geschlossenen Augen, als unmöglich. So schlecht waren die Angriffe nicht. Aber da schaut halt dann der Rinder nicht, der ist noch ein bisschen größer. Ich glaube, der ist fast 2 Meter groß. Weil
Ein
der
fescher
andere ist
Bursch
einfach.
übrigens. Ein
Ja,
fescher
ich auch.
Bursch.
Naja, natürlich, natürlich. Aber auch der Waschrow wirkt also so viel sympathischer. Ich habe den die ersten Male, als ich ihn gesehen habe, auch mit der Nasenklammer, die wir schon oft besprochen haben, die ich noch immer nicht verstehe, aber bitte. Der hat so grimmig ausgeschaut, weil da auch der Vollbart durch diese Kappe irgendwie so prominent, und dann war er doch auch bei den Interviews ganz ein anderer Charakter. Da sieht man auch wieder, was diese Wettkampfpersönlichkeit, die man sich kreieren kann, ausmacht. Man hat dann richtig so aggressiv und voller Self-Confidence auftritt, und privat ist er eigentlich ein bisschen ein Schüchti. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber es war dann halt wirklich so, also der hätte die Augen zumachen können und hat getroffen die unmöglichsten Bälle. Und im letzten Game war es mir dann schon klar, es war ja auch im letzten Satz, hätte eigentlich 5-1 machen können. Da war schon, also es war nicht so, dass du sagst, der schießt den jetzt weg. Aber als es dann gegen das Match ging, war mir schon klar, das wird der Herr Radonezic unter der Voraussetzung nicht schaffen, weil dass da dann schon auch Gedanken und Gefühle da sind, ja. Und vielleicht auch für den Kleinen, der eh auch so lange gewartet hat, also im Unterbewusstsein ein bisschen so richtig kämpferisch auf Mord und Brand und um Leben und Tod hat der nicht mehr sein können von seiner Einstellung her.
Also sehr schön, sehr spannend. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass two of my favorite people auf der ATP-Tour, nämlich Kevin Kravitz und Tim Pütz, das Doppel gewonnen haben
Natürlich.
gegen Göransson und Mikkelsen im Finale. Was auch spannend, sogar gut besucht ausnahmsweise mal, finde ich. Also da waren doch erstaunlich viele Leute im Publikum, haben 6-4, 6-4 gewonnen. Göransson hat zweimal seinen Aufschlag zum 1-2 abgegeben. Es hat wirklich so ausgeschaut. Und dann gibt der Kevin seinen Aufschlag ab mit drei oder vier Doppelfehlern. Sofort gibt aber Göransson zum dritten Mal seinen Aufschlag ab. Und das hat mich dann sehr gefreut, weil die zwei erster gemeinsamer Tausender-Titel, und das sind, also wenn man nach Good Guys auf der Tour sucht, dann look no further than Kevin Kravitz und Tim Pütz. Die sind echt super, die
Das
zwei.
hast du auch schön gesagt. Ich wollte noch was hinweisen. Ich habe gehofft, dass wir es live bekommen werden, um die Spannung zu erhöhen. Die Zeit wäre schon danach. Aber wie sich das liest in Stockholm, Ofner gegen Borg, es ist natürlich nicht mein großes Idol, sondern der Sohn, der die x-te Wildcard erhält. Und ich finde für einen Ofner eine Auflage. Allerdings zu Hause in Schweden könnte auch das vielleicht nicht so glatt werden, wie man erwarten kann. Warum sind sie noch nicht dran? Weil sich Korda mit Pupirin quält oder umgekehrt?
Ja, 3-2 im dritten Satz für Sebastian Korda, bald 3-3. So, wir gehen noch schnell oder auch nicht schnell weiter nach Wuhan. Ich lasse wieder dir den Vortritt. Mir ist was ganz Spezielles aufgefallen, das ich gleich ansprechen werde, aber vielleicht du zuerst.
Ja, ich werde es nicht so. Das ist mir jetzt weitestgehend dann doch entgangen. Da wirst du hoffentlich mich ein bisschen, wie sagt man, mir auf die Sprünge helfen. Aber ich habe schon mitbekommen, dass die Goff gewonnen hat. Einmal mehr muss ich sagen, schön für die Pegula, die Sabalenka dahin bringt, dass sie sich wieder selber schlägt. Das sage ich jetzt, weil sie versteht es eh nicht auf Deutsch. Die Pegula wird mir nicht gram sein, aber ich sehe es halt wirklich so, weil mehr als 5-2 im dritten kannst du nicht haben. Und alle möglichen Chancen bis dahin. Und viel mehr, lieber Jens, habe ich nicht gesehen. Die Goff hätte ich nicht als Siegerin erwartet. Dass es dann geworden ist, ist schön. und spricht einmal mehr insgesamt für dich, wo du doch immer sagst, die ist auch zu Recht ein Champion.
Naja, nicht wegen ihres Tennis, möchte ich sagen, aber wegen ihrer Einstellung, wegen ihrer Beinarbeit, die sie hat und wegen ihrer Rückhand. Was mir halt aufgefallen ist, also die Coco Gauff ist die beste, so wie Medvedev bei den Männern, der beste Ansprechpartner in Pressekonferenzen, bei Interviews ist. Okay, da kann man sagen, Djokovic ist natürlich auch sehr, sehr gut. Auch Sascha Zverev ist sehr, sehr gut. Da kommt immer was raus, aber bei den Frauen ist halt Goff mit Abstand die Beste, weil also immer was Schlaues rauskommt. Aber die war so zurückgenommen, das ganze Turnier über. Okay, wie sie dann das Turnier gewonnen hat, da hat sie dann ein bisschen was rausgelassen, aber gegen Paolini kaum Emotionen, beim Interview dann auf dem Platz richtig kurz angebunden. Das war irgendwie komisch, als ob es, also ich hoffe, es hat nur damit zusammengehangen, dass ihr Aufschlag schon wieder scheiße war. Ja, gegen Paolini, glaube ich, 7 Doppelfehler, gegen Sigemund 6 Doppelfehler. Im Finale dann, das scheint ja schon fast eine Taktik zu sein, dass die Gegnerinnen nicht aufgrund der Härte des Aufschlags Probleme haben, sondern weil sie nicht wissen, fällt er jetzt ins Feld oder nicht. Und die war komplett, ja, vielleicht war sie nur konzentriert, aber irgendwie ein bisschen traurig hat sie ausgeschaut. Und ich hoffe, dass es wirklich nur der Umstand war, dass sie sich auf ihren Aufschlag nicht verlassen kann. Weil das Loch in der Vorhand ist immer noch da. Aber das war auch mein Take, den ich so frei war, mal niederzuschreiben. Sie hat halt nicht gegen Sabalenka oder gegen Anisimova gespielt, die mit diesem unfassbaren Tempo ihr in die Vorhand spielen, wo sie mit ihrem Griff halt nicht nachkommt. Pegula spielt zwar flach, aber eben bei weitem nicht mit dem Tempo. Und also die hat ja teilweise gespielt, Goff wie der gute Ken Carlsen, wer sich erinnern kann, nur noch weiter an die Grundlinie. Und die Rückhand ist natürlich Wahnsinn. Also es nimmt ja manche Bälle aus der Mitte des Korts, wo alle anderen den mit der Vorhand nehmen, und läuft sie, damit sie mit der Rückhand nehmen kann. Und mir taugt es einfach, dass sie gewonnen hat. Jetzt hat sie 3000er gewonnen, 2 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Sie ist, um Chris Evert zu zitieren, was die vor 2 Jahren schon gesagt hat, die ist schon ein Superstar. Mir war sie ein bisschen zu wenig emotional, aber ich gehe davon aus, dass es dafür Gründe geben wird. Und das hat mich, das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Ja. Da war jetzt nicht so eine richtige Freude da, die ich mir eigentlich erwartet hätte, wenn sie so ein großes Turnier gewinnt. Bei der Siegerehrung nach dem Finale ist es dann gegangen, aber davor sehr, sehr zurückgenommen ist, glaube ich, das Wort, das ich suche.
Ich wollte noch erwähnt haben, ich glaube, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber Viertelfinalistin Laura Siegemund,
Ja.
die wir auch schon in der Sendung hatten und die jetzt, ohne dass wir das Alter sagen, bei Damen, das tut man nicht, aber die jetzt doch schon im Herbst ihrer Karriere ist und die wie der Wein, kommt man das vor, also dann doch immer besser auch wird. Da muss ich sagen, super für sie, waren sicher auch schöne Punkte. Ich weiß nicht, wo sie jetzt steht. Die Eva Liss ist, glaube ich, klarerweise noch immer vor ihr, aber das kann sich
Nein,
sehen
nein, nein, nein,
lassen.
nein, 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 nein. Das würde ich jetzt so nicht sagen, dass sie
Nicht?
klarerweise vor ihr ist,
Ja, schauen
weil.
wir mal ins Live-Ranking. Ich glaube schon, aber vielleicht täusche ich mich.
Nein, nein,
Du
nein.
wirst das dem Zwerg
Klarerweise
etwas zu.
ist gar nichts. So, ich schaue da gerade mal.
Einmal.
So, also, wo sind wir ungefähr? Laura Siegemund ist
Number
39
one. Ja.
und Eva Lüss ist sogar nur drittbeste Deutsche auf 44, weil Tatjana Maria auf 43 steht.
Aha, schau da an, das hätte ich nicht gedacht. Die hab ich auch noch vergessen. Siehst
Ja.
du? Die Frau Maria, die natürlich auch nicht mehr ganz so jung, aber mir taugt das einfach, wenn so, wo man sagen könnte, so, jetzt werden sie es dann bald bleiben lassen und sie zeigen es den Jungen halt. Vielleicht haben wir nur einmal die Chance und plaudern dann mit der Frau Laura, wenn es die recht ist, irgendwann einmal
Naja, also das
noch.
ist ja so. Laura Siegemund ist auf dem Court eine Spielerin, die wirklich alles ausreizt, was manchmal für Gegnerinnen, aber auch für neutrale Zuschauer schwierig ist. Aber im Interview, jetzt auch bei den US Open wieder, da kommen halt sagenhaft schlaue Sachen raus. Ja, das ist einfach auf den Punkt. Das ist knallhart, was sie sagt. Das ist richtig auch zu großen Teilen. Ja, zum Beispiel wie das im DTB ist, von wegen, ob ältere Spielerinnen oder sagen wir erfahrenere Spielerinnen wie sie die Jüngeren unterstützen sollen und dass da, ja, dass sie noch nie gefragt wurde zum Beispiel. vom DTB. Sie würde es ja machen, aber wenn sie keiner fragt, ich meine,
Genau.
so viel Zeit hat sie auch nicht zur Verfügung. Und wie das eben ist jetzt mit der Spielbelastung, es war wirklich, es war fantastisch, was sie da erzählt hat bei den US Open. Und da kommt schon auch viel rüber. Ist halt anders als bei Coco Gauff, die natürlich mit ihren 21 Jahren auch schon länger dabei ist, aber halt in einem ganz anderen, in einer anderen Lebensphase ist das Laura Siegemund, logischerweise.
Ja, mir gefällt das auch. Wir wissen, also die, die sich interessieren dafür, das ist ja auch schwer gehabt, dort immer wieder ziemlich schwer verletzt war und jetzt eben
Ja.
wieder zurückkommt, eine super Form hat jetzt, wo es, glaube ich, auch viel weniger Druck empfindet und das dürfte jetzt auch alles super passen mit ihrem Lebenspartner und Trainer, mit dem Italiener und so weiter. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Aber ich kann mich noch erinnern, und ich habe sie auch deswegen einmal lang interviewt, weil sie natürlich einen wahnsinnigen Zugang hat auch zur Psychologie und sie das sehr interessiert und eben durch diese Mindset-Geschichten sich selber da immer wieder dann auch weiterbringt, wo man glaubt, da ist gar nichts mehr drinnen, als es so, als man ihr zutraut. Vielleicht sogar eh sich selber auch sich überrascht. Ne? Und das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also muss ich sagen, Hut ab und top intelligent. Wenn ich dich noch fragen darf, meinst du Mätzchen oder so? Also ich weiß nicht, unfair habe ich nichts gefunden. Vielleicht sehe ich das aber durch die rosarote Brille, weil ich sie gern mag, die Laura.
Naja, also es nimmt sich schon extrem viel Zeit. Also immer extrem viel Zeit. Ist schon ein bisschen länger her, aber ich erinnere mich dann auch an die ein oder andere oder an eine speziell in Charleston war es, glaube ich, das ist wie gesagt schon ein bisschen länger her, an eine Medical Timeout zu einem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich wusste gar nicht, dass das im Regelwerk erlaubt ist. Also sie nutzt schon alles aus, was sie hat, zur Verfügung. Sie geht bis an die Grenzen der Regeln. So, und wenn der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin ihr dann noch ein bisschen mehr Raum zugesteht, dann sagt sie, gut, dann nehme ich mir den Raum auch. Und das ist ihr gutes Recht, solange sie nicht zurückgepfiffen wird. Und der Erfolg gibt ihr recht. Sie ist auch eine exzellente Doppelspielerin. Da ist es natürlich wieder was anderes. Da glaube ich, dass es auch fordernd ist, mit ihr zu spielen, weil sie eine Idee hat, wie sie spielen möchte. Und weil sie das auch dann, ich glaube, die reißt nicht ihre Gegner, ihre Partnerin richtig mit. Also es ist alles im Rahmen, aber manchmal finde ich, testet sie die Regeln oder dehnt die Regeln ein bisschen weiter aus, als ich das gemacht hätte in meiner professionellen Tenniskarriere, die zum Glück nie stattgefunden hat.
Ja, klar, weil du ein Fairer bist, ein Fairerer quasi.
Naja, wenn man sonst nichts hat, dann muss man wenigstens fair sein.
Ich wollte mit einem herrlichen Wortspiel aufhören. Das muss man sich bitte auch wieder in Emojis vorstellen. Und zwar besonders wichtig ist ja der Tennis-IQ.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.